ARD Sounds.
So, of course, there's a future in this. I mean, this is 1500 billion.
Natürlich gibt es eine Zukunft in diesem Bereich. Ich meine, 1500 Milliarden US-Dollar sind es wert, anvisiert zu werden. Das ist der Grund, warum Aker BP glaubt, dass Öl und Gas eine ganz sichere Zukunft haben.
Karl Johnny Hersvik, CEO des Öl- und Gaskonzerns Aker BP.
Utvinningen skal holdes på samme nivå, så det deres mål.
Die Förderung soll auf dem gleichen Niveau bleiben. Das ist ihr Ziel, das Ende so weit wie möglich hinauszuzögern.
Anne-Karin Sæther, norwegische Klimastiftung.
Die Rolle als Erdölproduzent soll mit dem Ziel vereinbar sein, weltweit in der Umwelt- und Klimapolitik zu führen.
Norwegisches Öl- und Energieministerium.
Wenn Invasion, dann da bleibt eine große Verschiebung.
Durch die Invasion in der Ukraine kam es zu einer unglaublichen Verlagerung hin zu Versorgungssicherheit, Energiesicherheit. Das hat meiner Meinung nach einen sehr negativen Einfluss auf die Debatte über die norwegische Öl- und Gaspolitik gehabt.
Olof Langhelle, Professor für Staatswissenschaft in Stavanger.
Wir haben ja die sauberste Öl- und Gasindustrie der Welt.
Caroline Spøklon, Arbeiterin beim norwegischen Öl- und Gaskonzern Aker BP.
Norwegen und die Energiewende. Feature von Jene Zwersteth und Martin Zähringer.
Wie lange noch müssen wir unsere Stimmen für einen Ausstieg aus fossilen Energien erheben? Wie oft müssen wir sagen, dass Kohle, Öl und Gas unsere Zukunft verdammt nochmal zerstören? Anscheinend wollen die PolitikerInnen uns immer noch nicht zuhören. Denn anstatt auf saubere, erneuerbare Energien zu setzen, will die Bundesregierung über 40 neue, dreckige Gaskraftwerke bauen. Das ist der komplette Wahnsinn!
Ella und Maria von Fridays for Future bei einer Demo im Herbst 2025 in Berlin. Sie protestieren gegen die energiepolitische Wende der Merz-Regierung. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat erklärt, dass Gas als Energiequelle und Übergangslösung unverzichtbar sei. Sie will 40 neue Gaskraftwerke bauen lassen. Diese Pläne stoßen bei den Klimaaktivisten auf Ablehnung. Sie sind mit der Hauptstrategie der EU einig, die Klimaneutralität durch die Reduktion von Treibhausgasemissionen auf netto null bis 2050 erreichen will. Aber neue Gaskraftwerke bremsen und bedrohen ihrer Meinung nach den Ausbau erneuerbarer Energien.
100 Milliarden! 100 Milliarden! Klimamaßnahmen!
Nach der russischen Invasion in der Ukraine wurde Norwegen zum drittgrößten Gaslieferanten Europas. Seither sieht sich das Land vor eine entscheidende Aufgabe gestellt: die Versorgungssicherheit Europas. Die zuverlässigen Lieferungen steigerten aber auch die Steuereinnahmen aus Öl und Gas seit 2022 um fast 40%. Und obwohl sich das Land als Vorreiter in Sachen Klimaschutz betrachtet, will es weiter in großem Umfang die Öl- und Gasförderung betreiben. Wir wollen wissen, wie Norweger darüber denken. Stavanger mit seinen 150.000 Einwohnern ist die Öl- und Gashauptstadt Norwegens. Hier an der Westküste begann in den 1960er Jahren die Förderung. Trotz der Industrie hat Stavanger eine romantische Altstadt mit steilen Gassen über dem historischen Hafen. Zwei große Kreuzfahrtschiffe liegen am Kai. Touristen beherrschen die Szene. Aber uns zieht es auf die andere Seite des Hafens. Das Ölmuseum von Norwegen. Es wurde von Sponsoren der Ölindustrie und staatlichen Stellen finanziert und 1999 eröffnet. Das Hauptgebäude mit einer Fassade aus Schiefer und Gneis ist der norwegischen Natur nachempfunden. Die am Wasser auf Stelen stehenden Anbauten mit ihren Aluminiumfassaden dagegen der Ästhetik von Bohrplattformen. Vor allem Familien sind hier unterwegs. Der Rundgang beginnt in einem großen, lichtdurchfluteten Hauptraum. Mehrere Meter hohe und breite Modelle von Bohrplattformen sind ausgestellt, originale Tauchgefährte aus verschiedenen Epochen. Arbeitssituationen unter Wasser werden reinszeniert. Echte Taucheranzüge und Schweißgeräte hängen von der Decke. Eine Sammlung historischer Bohrkerne ist ebenfalls zu sehen. In einem höhlenartigen Gang läuft ein Film über die Entstehung von Erdöl. In einem anderen Raum kann man in einen Rettungsoverall steigen, wird zum Bohrinselarbeiter und fliegt im simulierten Transporthubschrauber zu einer Ölplattform. Eine lange Bild- und Textchronik erzählt die Geschichte des norwegischen Ölzeitalters. Alles beginnt mit einem Irrtum.
1958, kein Öl in der Nordsee. Am 24. Februar 1958 startete die UN ihre erste Seerechtskonferenz. Im Kontext der Konferenz hatte das Außenministerium Norwegens geologische Untersuchungsbehörde um eine Einschätzung gebeten, ob es mineralische Rohstoffe unter dem Meer des Kontinentalsockels geben könnte. Die Antwort war eindeutig. Man könne davon ausgehen, dass es auf dem Kontinentalsockel entlang der norwegischen Küste keine Kohle, kein Öl oder Schwefel gibt.
Die Suche geht jedoch weiter, als die Niederländer in ihrem Teil der Nordsee große Vorkommen finden. Doch erst nach 10 ergebnislosen Jahren entdecken Ingenieure des amerikanischen Ölunternehmens Phillips Petroleum am Vorweihnachtsabend 1969 das enorme Öl- und Gasfeld Ekofisk, das heute noch in Betrieb ist. Es folgen weitere große Funde und das Land wird von einem wahren Öl- und Gasrausch ergriffen. Aber ganz nüchtern haben die Norweger dafür gesorgt, dass das Geld, das mit den fossilen Energien verdient wird, zu einem großen Teil dem norwegischen Volk gehört. Dafür steht das sogenannte norwegische Modell. Der Staat hält eine Mehrheitsbeteiligung an der Öl- und Gasförderung und der Großteil der Einnahmen fließt in den Staatshaushalt. 1990 wird ein Ölfonds eingerichtet, um das Land von den Schwankungen der Ölpreise unabhängig zu machen und den Wohlstand auch über das Ölzeitalter hinaus zu sichern. Dieses norwegische Modell wird verkörpert durch das Ölministerium, den Staatskonzern Statoil, heute Equinor, und das sogenannte Sockeldirektorat mit seinem Sitz in Stavanger.
Unser Mandat ist im Prinzip die Verwaltung und Weiterentwicklung der Ressourcen, die auf dem kontinentalen Schelf liegen. Und kontinentaler Schelf bedeutet alles, was offshore ist. Und was sehr speziell ist hier in Norwegen, ist, dass die Ressourcen dem größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen zugutekommen sollen. Und das natürlich unter Berücksichtigung von Umwelt, Sicherheit und anderen Nutzern des Meeres.
Das ist Nadine Mader-Kaiser. Sie stammt aus Deutschland und lebt seit 2009 mit ihrem Mann in Stavanger. Beide sind Geologen. Sie ist seit 5 Jahren assistierende Direktorin für den Fachbereich Analyse im Sockeldirektorat.
Die totalen Ressourcen, die wir angeschlagen haben, sind ungefähr 16 Standard Cubic Meters of Oil Equivalents. Und davon haben wir ungefähr 56% schon produziert, also noch so ungefähr 7 Milliarden sind, denken wir, sind vorhanden. Öläquivalent heißt beides, das ist Öl und Gas.
Der norwegische Kontinentalschelf, auch Sockel genannt, ist etwa 4-mal so groß wie das norwegische Festland. Hier befinden sich die gesamten fossilen Rohstoffvorkommen Norwegens. Davon ist knapp die Hälfte noch vorhanden, zum Teil in bekannten Gebieten, zum Teil noch nicht genau lokalisiert. Während das Sockeldirektorat die weitere Suche, also die Exploration, organisiert, ist das Parlament für die Freigabe neuer Explorationsgebiete zuständig. Die Suche nach neuen Vorkommen dehnt sich immer weiter in den arktischen Norden und die Barentssee aus. Das ist in Norwegen umstritten, weil die Ölförderung in der Arktis als teuer und ökologisch riskant betrachtet wird. Auf politische Diskussionen lässt sich Nadine Mader-Kaiser als Behördenmitarbeiterin nicht ein. Aber sie erklärt die 3 möglichen Zukunftsszenarien. Szenario 1.
Wenn wir annehmen, dass sich das so fortsetzt, basiert auf den Ressourcen, die wir annehmen, die es auf dem Schelf gibt, dann produzieren wir in 2050 ungefähr 1/3 vom heutigen Niveau.
Szenario 2.
Wenn man aber sagt, man legt mehr Wert auf Exploration und vor allem neue Technologie, dass man schwierige Reservoire eventuell fördern kann, dass man neue Explorationsideen austestet, kann man diese Explorationskurve auch heben. Also das sind jetzt allerdings Szenarien, Möglichkeitsbilder. Ob das nun genau so ist oder nicht, kann man nicht sagen, da ist große Unsicherheit.
Szenario 3.
Wenn man allerdings mit Exploration stoppt, mit Investitionen stoppt, besteht eine Möglichkeit, dass im Jahre 2050 es keine Ölindustrie mehr hier in Norwegen gibt.
Szenario 3 wäre der Ausstieg aus dem fossilen Geschäft. Aber danach sieht es nicht aus. Im Jahr 2025 hat das Sockeldirektorat 57 neue Produktionslizenzen vergeben. Das entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre. Wie alle drei Szenarien zeigen, wird die Produktion nach 2025 zwar zurückgehen, aber der Staat kann immer noch mit Gesamteinnahmen in Höhe von 15 Billionen norwegischen Kronen rechnen. Das sind etwa 1,3 Billionen Euro. Vor allem, wenn man Szenario 2 zugrunde legt. Verfeinerte Such- und Fördermethoden, um auch kleinere Vorkommen auszubeuten, neueste Technik mit KI und Automatisierung in der Produktion, dazu eine CO2-reduzierte Produktion im Sinne der Klimapolitik. Der norwegische Öl- und Gaskonzern Aker BP macht es vor.
Mein Name ist Camilla Hatleskog. Ich bin Kommunikationsmanagerin des Yggdrasil-Projekts von Aker BP.
Wir sitzen in einem schicken E-Auto auf dem Weg von Stavanger zur Insel Stord. Dort baut Aker BP eine Prozessorplattform für das Yggdrasil-Projekt, Norwegens derzeit größtes fossiles Entwicklungsvorhaben. Camilla hat eine Besichtigung und ein Gespräch mit dem CEO von Aker BP für uns arrangiert. Wir sind noch vor der Morgendämmerung losgefahren. Langsam taucht schemenhaft die norwegische Landschaft auf. Bäume auf Felshügeln, hin und wieder ein Bauernhof, dahinter das Meer. Dann direkt am Ufer eines Fjordes erscheint eine riesige Industrieanlage.
So on the right side now on the road, you can very shortly see Kårstø.
Jetzt könnt ihr auch das Licht sehen. Auf der rechten Straßenseite kommt gleich Kårstø. Das ist eine große Onshore-Anlage, also eine Anlage an Land für die Öl- und Gasindustrie in der Nordsee. Sie wird vom Staatskonzern Equinor betrieben. Wenn wir diese Brücke überquert haben, könnt ihr deutlich sehen, wie groß die Anlage ist.
Gewaltige beleuchtete Tanks, eine weit ins Hinterland gestreckte Industrielandschaft. In Kårstø kommen die Gaspipelines aus 30 verstreuten Gasfeldern der norwegischen Nordsee zusammen. Seit 1985 wird von hier aus das Gas nach Deutschland gepumpt, dem größten Importeur von norwegischem Gas. Ab 2027 soll die Liefermenge durch ein großes Öl- und Gasfeld nicht weit vor der Küste bei Stavanger noch weiter erhöht werden. Das ist das Yggdrasil-Projekt, durchgeführt und betrieben vom privaten Öl- und Gasunternehmen Aker BP. Lizenzpartner ist wie üblich Norwegens Energiekonzern Equinor, außerdem ein großes polnisches Energieunternehmen. Nach etwa einer Stunde erreichen wir die Insel Stord. Hier hat der Standortmanager Geir Ivar Seime den Überblick. Er führt uns durch die Baustelle.
Dort seht ihr die Röhren. Wenn wir nicht alles komplett vor Aufsetzen des nächsten Stockwerks einbauen, bekommen wir es nicht mehr rein. Dann würde man es wieder in Stücke schneiden müssen. Das ist im Detail genau in der richtigen Reihenfolge geplant, damit alles zusammenpasst.
Seime ist sichtbar stolz auf seine Arbeit. Die Logistik ist kompliziert. Langsam steigen wir nach oben. Auf jeder Etage wird geschweißt, geschraubt, gestemmt und beratschlagt oder geprüft. Erst ein Blick von oben zeigt, wie viele Menschen hier beschäftigt sind. Dutzende von Teams kommen und gehen. Leuchtende Overalls überall.
Well, we need pipe fitters, we need steel workers, we need welders, a lot of welders, we need a lot of.
Fachpersonal ist auch in Norwegen knapp. Gesucht sind Schlosser, Stahlarbeiter, Schweißer, Monteure und Lackierer. Sie kommen aus ganz Europa, aber auch aus Indien, Thailand, Batam. Insgesamt arbeiten hier Menschen aus 25 Nationen. Die vielen Arbeitsplätze in der Ölindustrie sind ein oft angeführtes Argument für die Fortsetzung der fossilen Geschäfte. 5.000 bietet das Yggdrasil-Projekt in der Bauzeit. Doch wenn die Arbeit hier getan ist, werden die Arbeiter weiterziehen. Wohin, das weiß noch keiner. Auf der Hauptplattform Hugin A arbeiten dann nur noch 42 Menschen pro Schicht. Das Wohnmodul für diese Offshore-Arbeiter wird auf einer Werft einige Kilometer weiter gebaut.
Okay, so we're just getting close to Lervik now.
Ein Hochbau mit 7 Stockwerken, vollständig mit gewelltem Aluminium verkleidet, das im Wasser glitzert. Das ist das fast fertige Wohnmodul. Aus seiner Mitte ragt ein 70 Meter hoher Kommunikationsturm. Camilla Hartleskog stellt uns eine Mitarbeiterin vor, die uns das Wohnmodul zeigen soll.
Ich heter Caroline Spürkland. Ich
Mein Name ist Caroline Spöklon. Ich bin 29 Jahre alt und werde als Prozessoperatorin arbeiten, Preops. Als Prozessoperatoren sind wir für den Betrieb der Yggdrasil-Plattform zuständig. Aber im Moment sind wir hier ein bisschen überall und kümmern uns um das gesamte Wohnareal.
Caroline stammt aus Bergen und erzählt, dass sie 2027 zum ersten Mal offshore arbeiten wird, also auf einer Plattform im Meer. Wir wollen wissen, ob sie an den Klimawandel denkt, kein Problem darin sieht, dass Norwegen trotz Klimakrise weiterhin Gas und Öl exportiert.
Ich bin der Meinung, dass Norwegen einen positiven Beitrag in Bezug auf die Emissionen leistet. Der Bedarf an Öl und Gas ist da. Wenn wir den Betrieb einstellen würden, würden andere Länder in diesem Fall aufstocken. Wir haben schließlich die sauberste Öl- und Gasindustrie der Welt.
Das hören wir in Norwegen oft. Norwegisches Öl und Gas sind sauberer als das der Konkurrenz. Aber wie produziert man sauberes Öl und Gas? Darüber gibt uns Carl Johnny Hersvik Auskunft. Er ist der CEO von Aker BP. Wir treffen ihn in einem Konferenzraum neben der Baustelle.
Die Hauptstrategie nennt sich Strom von Land. Man bezieht Strom aus Wasserkraftwerken in Norwegen. Der Strom wird auf die Plattform gebracht, wodurch der CO2-Fußabdruck grundlegend reduziert wird. Der zweite Punkt ist Energieeffizienz. Das umfasst alles, von den Motoren der Versorgungsschiffe über den Verbrauch bei Bohrarbeiten bis hin zum Gasexport. Die Liste ist ziemlich lang. Und das dritte Element besteht darin, dass wir versuchen, die verbleibenden CO2-Emissionen, die man nicht wirklich beseitigen kann, auszugleichen. Wenn man eine Gasturbine hat, stößt man CO2 aus. Deshalb versuchen wir, dies zu diesem Zeitpunkt durch einen naturbasierten Mechanismus auszugleichen, indem wir im Wesentlichen Bäume pflanzen und uns auf Gebiete konzentrieren, in denen dies einen positiven gesellschaftlichen Effekt hat. Zum Beispiel in Ghana.
Yggdrasil ist technologisch ambitioniert, aber auch teuer. Insgesamt werden 115 Milliarden Kronen investiert. Gut 10 Milliarden Euro. Es geht um mehrere kleine Öl- und Gasfelder, die 25 Jahre lang genutzt werden sollen. Rentabel wurde es nur, weil das Unternehmen die Investitionskosten bis 2024 zu 100% sofort abschreiben durfte. Ermöglicht hat dies das Ölsteuerpaket von 2020, mit dem der Staat nach dem Preisverfall in der Corona-Krise die fossile Industrie subventionierte. Im Gegenzug musste diese sich zu ehrgeizigen Klimazielen verpflichten. Reduktion von Treibhausgasemissionen um 50% bis 2030 und bis zu Netto Null im Jahr 2050.
Darauf bin ich wirklich sehr stolz. Aker BP ist in diesem Bereich führend. Wir liegen bei einer CO2-Intensität von etwa 2,4 Kilogramm pro Barrel, was man als Scope oder Bereich 1 und 2 bezeichnen könnte, also bevor man die Öl- und Gasprodukte tatsächlich verbraucht oder verbrennt. Der weltweite Durchschnitt liegt bei etwa 25 Kilogramm. Wir liegen also bei etwa einem Zehntel des weltweiten Durchschnitts.
Der CO2-Ausstoß bei der Förderung ist aber nur ein kleiner Teil des Problems, wie das sogenannte GHG-Protokoll oder Treibhausgasprotokoll zeigt. Darin ist ein offiziell anerkannter Standard für die Messung von Treibhausgasemissionen festgelegt. Das Treibhausgasprotokoll nennt insgesamt drei Emissionsbereiche.
Scope 1. Direkte Emissionen aus Quellen, die einem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden, etwa die Förderplattformen. Scope 2. Indirekte Emissionen, die etwa beim Transport oder der Erzeugung von eingekaufter Energie entstehen.
Und?
Scope 3. Die klimaschädlichen Emissionen, die beim Verbrauch des Endproduktes entstehen. Also im Fall Norwegens, weil sie fast alles exportieren, das Verbrennen von Öl und Gas im Ausland.
In diesem dritten Bereich entstehen 95% aller Emissionen. So gesehen sieht die Klimabilanz der Norweger und ihrer Fossilwirtschaft, auch wenn sie in Zukunft bessere Ergebnisse bei Förderung, Aufbereitung und Transport erzielen sollten, nur deshalb gut aus, weil sie mit fast 100% ihrer fossilen Rohstoffe auch die Verantwortung für die Hauptlast der Emissionen exportieren.
Das haben Sie auch in dem Parlamentsbericht erwähnt, dass Gas als umweltfreundlicher Export betrachtet wird. Auch in Scope oder Bereich 3. Denn in Scope 3 ersetzt das norwegische Gas die Kohle.
Olof Langhelle, Professor für Staatswissenschaft an der Universität von Stavanger. Langhelle beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit norwegischer Umweltpolitik. Wir treffen ihn auf dem Campus der Universität von Stavanger.
So ein adressiere Scope 3 på den måten.
So geht man also mit Scope 3 um. Das ist vielleicht das durchgängigste und wichtigste Argument. Und davon weichen sie nicht ab. Aber es ist ganz klar, Norwegen schiebt die Verantwortung für Scope 3 auf die Käufer von norwegischem Öl und Gas ab.
Langhelle hat Parlamentsberichte von 2011 bis 2018 analysiert und erklärt uns, wie Norwegen seine Öl- und Gaspolitik von Anfang an als gute Klimapolitik verteidigt hat.
Das Hauptargument, das den Export von norwegischem Gas aus klimatischer Sicht legitimiert, ist, dass norwegisches Gas Kohle ersetzt. Das gilt seit der Entwicklung der Klimapolitik in den frühen 90er Jahren. Und dieses Argument hat sich im Laufe der Zeit als unglaublich haltbar erwiesen.
Diese Denkweise finden wir auch in einem aktuellen Bericht des Energieberatungsunternehmens Rystad für die norwegische Regierung. Der Rystad Report von 2023 trägt den Titel:
Eine gesteigerte Produktion auf dem norwegischen Festlandsockel kann die globalen Treibhausgasemissionen reduzieren.
Der Report bestätigt die angeblich positiven Klimaauswirkungen von norwegischem Gas.
Der erzielte Klimaeffekt ist eine Kombination aus der Tatsache, dass die gestiegene Nachfrage nach Gas teilweise die Kohle ersetzt und dass die Emissionen bei der Produktion und dem Transport von norwegischem Gas zum Markt deutlich geringer sind als bei LNG.
Der klimafreundliche Effekt kommt auch daher, dass das norwegische Gas durch Pipelines transportiert wird und nicht per Schiff. So wie das LNG, Liquefied Natural Gas, mit großem Energieaufwand abgekühltes und dadurch komprimiertes und verflüssigtes Erdgas. Ein zweites Argument, das die norwegische Klimapolitik bestimmt hat, nennt Langhelle das Kosteneffizienzargument.
Norwegen hat erklärt, dass es viel schwieriger und teurer ist, die Emissionen im eigenen Land zu reduzieren. Wir haben ja aufgrund der Wasserkraft bereits einen nahezu emissionsfreien Stromsektor. Das ist in Deutschland anders. Dort hat man Emissionen im Stromsektor durch die Ersetzung der fossilen Energie mit erneuerbaren Energien reduziert. Wenn Norwegen aber seine Treibhausgasemissionen auf nationaler Ebene reduzieren will, muss es dies in anderen Sektoren als dem Stromsektor tun.
Also bei der Förderung und Aufbereitung von Öl und Gas. Das ist der größte Emittent von Treibhausgasen in Norwegen selbst. Und dieser Sektor ist die ganzen Jahre über stetig gewachsen, damit auch seine Emissionen. Von 1990 bis 2017 um ganze 29%. Hier aber direkt zu reduzieren, war den Norwegern zu teuer. Und so fanden sie einen anderen Weg.
Norwegen hat in großem Umfang den Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung genutzt. Es hat Emissionszertifikate gekauft, um die nationalen Verpflichtungen zu erfüllen.
Der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung war Bestandteil des Kyoto-Protokolls, das 2005 in Kraft trat und bis 2020 galt. Es war der erste völkerrechtlich verbindliche Klimavertrag, der den Industrieländern erlaubte, in klimafreundliche Projekte in Entwicklungsländern zu investieren. Für diese Investitionen, etwa in Aufforstung und Waldschutz, Kleinwasserkraft, dezentrale Solarsysteme und Windparks oder energieeffiziente Herde, haben die Industrieländer Emissionszertifikate erhalten, die sie auf ihr nationales Klimabudget anrechnen konnten. Das war für die Industrieländer billiger, als Reduktionen bei sich selbst durchzuführen.
Aber genau da liegt das Problem der norwegischen Politik. Wie viel sollen wir zu Hause umstellen? Wie viel sollen wir hier schleifen lassen und uns mit dem Kauf von Quoten anderswo freikaufen?
Auch später, als das Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 das Kyoto-Protokoll abgelöst hat, änderte sich für die Norweger nicht sehr viel. Denn das Pariser Abkommen ermöglicht es weiterhin, Emissionszertifikate durch grüne Investitionen im Ausland zu erwerben. Dafür hat die norwegische Regierung ab 2026 eine jährliche Aufstockung von 8,2 auf 14 Milliarden norwegische Kronen vorgesehen, also 1,2 Milliarden Euro. Langhelle sieht darin nicht die beste Lösung.
Jeg jo der, at yes, vi må ha en plikt til å gjøre noe med utslippene i Nordsjøen.
Ich bin der Meinung, dass wir eine Verpflichtung haben, etwas gegen die Emissionen aus der Nordsee zu tun. Und zwar, weil wir für die nationalen Emissionen verantwortlich sind. Die norwegischen Öl- und Gasfelder werden ja noch jahrzehntelang produzieren. Selbst wenn man die Suchen einschränkt, bleiben die alten Felder bestehen.
Es bleibt aber nicht nur bei den alten Feldern, denn es wird auch neue geben. Der Ausbau des fossilen Sektors ist Regierungsprogramm. In einer Pressemeldung vom Januar 2026 heißt es, die Regierung beginne jetzt mit ihrer Arbeit an einem neuen Plan für die zukünftige Entwicklung dieser Industrie. Direkt zitiert wird darin der Premier Jonas Gahr Støre.
Die Öl- und Gasindustrie ist von entscheidender Bedeutung für Norwegen. Sie soll entwickelt und nicht abgewickelt werden.
Aber, wie Olof Langhelle uns erklärt, mit den Zertifikaten allein lässt sich das nicht mehr ausgleichen. Und so werden seit einigen Jahren auch die Emissionen im Inland verstärkt reduziert. Dafür gibt es den strategischen Plan, die gesamte Öl- und Gasförderung auf dem norwegischen Sockel mit grünem Strom aus Wind- und Wasserkraft zu betreiben. Das heißt, die CO2-intensiven Gasturbinen auf den Plattformen fallen weg, was die Emissionen deutlich senkt. Diese Maßnahme heißt Elektrifizierung des Sockels und ist stark umstritten. Kritiker, die eigentlich für eine Reduktion der Emissionen im Inland sind, sehen darin Greenwashing. Denn das auf diese Weise bei der Produktion nicht verbrauchte Gas würde ja ins Ausland verkauft. Für das Weltklima macht es aber keinen Unterschied, ob die Emissionen in Norwegen oder im Ausland entstehen.
Ich finde es schon faszinierend, dass die Förderung von Öl und Gas als klimafreundlich dargestellt wird. Das ist eine durchgehende norwegische Erzählung. In einer Welt, in der 75% der Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe resultieren, herrscht dennoch die Meinung vor, wir sollten mehr Öl und Gas produzieren, um das Klima zu schützen.
Diese Erzählung vom sauberen Gas und Öl ist als das norwegische Paradox bekannt. Erstmals sprach der UN-Sonderberichterstatter David R. Boyd davon, der Norwegen 2019 auf Einladung der Regierung besucht hat. Er sollte die Menschenrechtslage mit Bezug auf Umweltschutz und Regierungsführung untersuchen und fand heraus, die Norweger sind in vielen Aspekten der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes vorbildlich. So haben sie einen fast emissionsfreien Stromsektor durch die Wasserkraft, mehr E-Autos als Verbrenner und die meisten Häuser haben Wärmepumpen. Norwegen gehörte sogar zu den ersten Ländern, die eine CO2-Steuer eingeführt haben. Und schon 1992 wurde ein Recht auf die Unversehrtheit der Umwelt in die Verfassung aufgenommen. Aber, so heißt es in Boyds Bericht,
das norwegische Paradox besteht jedoch darin, dass seine Führungsrolle bei der Bekämpfung des globalen Klimanotstandes in einigen Bereichen durch seine anhaltende Abhängigkeit von einer großen Erdölindustrie untergraben wird. Norwegen ist einer der weltweit größten Exporteure von Erdöl und Erdgas.
Equinor wurde 1972 vom norwegischen Staat gegründet und 2001 an die Börse gebracht. Heute gehört Equinor zu zwei Dritteln dem norwegischen Staat und zu einem Drittel den Investoren. Es hat weltweit 25.000 Mitarbeiter, davon 20.000 in Norwegen.
Magnus Franzen Eidsvoll im Hauptquartier von Equinor, etwa 12 Kilometer vom Stavanger Zentrum entfernt. Equinor ist Norwegens größter Energiekonzern. Eidsvoll ist Sprecher für erneuerbare Energien, das Gasgeschäft und das Zukunftsgeschäft mit CCS, also dem Abscheiden und Endlagern von CO2.
Unsere Hauptaktivität findet auf dem norwegischen Sockel statt. Für 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebserträge, also der Umsatz des Unternehmens, auf etwa 100 Milliarden US-Dollar.
Von außen wirkt das Hauptquartier eher schlicht, ein weitläufiger Komplex aus Bürohäusern. Aber in den Hallen und Gängen sehen wir mehr aktuelle Kunst als in manchem öffentlichen Museum. Es gibt einen eigenen Kurator für Gemälde, Skulpturen und Wasserspiele, wie uns Eidsvoll erzählt.
Das Betriebsergebnis, also der Gewinn des Unternehmens, bevor Zinsen und Steuern abgezogen werden, betrug etwa 30 Milliarden US-Dollar. Und die Steuerzahlungen, die Equinor im Jahr 2024 leistete, beliefen sich auf etwa 20 Milliarden US-Dollar.
Wir sitzen in einer Lounge mit Bar und Separés. Laut Türschild für Offshore-Arbeiter. Heute ist sie leer und der Nachhaltigkeitssprecher erklärt uns vor einem großen Monitor mit Weltkarte das Geschäftsmodell von Equinor.
Die Ölindustrie in Norwegen verursacht natürlich hohe Emissionen. Der Betrieb von Öl- und Gasanlagen erfordert viel Energie. Im letzten Jahr verursachte die norwegische Ölindustrie durch ihre Produktion etwa 11 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das sind 11 Millionen von den gesamten 45 Millionen Tonnen Emissionen in Norwegen. Das waren einige Zahlen.
Man will etwas dagegen tun. So wurde der staatliche Konzern Statoil schon 2018 in Equinor umbenannt. Der Name ist Programm. Equi steht für Equal, Equality und Equilibrium. Also gleich, Gleichwertigkeit und Gleichgewicht. Das Nor steht für Norwegen, den Haupteigentümer des Konzernes. Im Jahr 2022 hat Equinor einen Energieumstellungsplan vorgelegt.
Und da haben wir eine dreiteilige Strategie und Aktivität. Das Kerngeschäft ist nach wie vor die Förderung von Öl und Gas. Das ist der größte Teil unserer Geschäftstätigkeit. Wir tun dies mit immer geringeren Emissionen. Aber Öl- und Gasförderung ist unsere Hauptaufgabe. An zweiter Stelle steht ein Portfolio an erneuerbaren Energien, das wir über einen langen Zeitraum aufgebaut haben. Wir möchten im Bereich der erneuerbaren Energien wachsen. Dabei setzen wir vor allem auf Windenergieanlagen auf dem Meer, die Offshore-Windenergie. Wir verfügen über ein großes Portfolio an Offshore-Windenergieprojekten, Offshore-Windparks, die bereits in Betrieb sind oder sich im Aufbau befinden. Das ist der zweite große Schwerpunktbereich. Im Bereich der erneuerbaren Energien sind wir auch in Solar- und Onshore-Windenergie aktiv. Vor allem in Dänemark, Polen und Brasilien. Das dritte Standbein unserer Strategie sind sogenannte kohlenstoffarme Lösungen. Dabei handelt es sich um den Transport und die Speicherung von CO2. Wir nehmen CO2 von großen Industrieunternehmen auf, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit CO2 ausstoßen und transportieren es. Wir transportieren es und speichern es unter Meeresbänken auf dem norwegischen Festlandsockel. Das sind die drei großen Bereiche, in denen unser Unternehmen tätig ist.
Der Nachhaltigkeitssprecher von Equinor hat seine Zahlen parat und beantwortet alle Fragen, die wir ihm stellen. Auch als wir kritische Punkte ansprechen, etwa Equinors Marketingstrategien und das ausgedehnte Sponsoring von Kultur, Sport und Bildung, das inzwischen von mehreren Seiten als Greenwashing kritisiert wird.
Für uns ist es keine gute Alternative, die Öl- und Gasproduktion runterzufahren. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass wir den Zugang zu Energie sicherstellen. Aber diese Energie müssen wir mit möglichst geringen Emissionen liefern. Das ist unser Ausgangspunkt. Wir sind also nicht der Meinung, dass wir Greenwashing betreiben.
Aber wohin soll es führen, wenn die Hauptaktivität die Förderung von Öl und Gas ist und Equinor auch im großen Stil im Ausland an fossilen Projekten beteiligt ist?
Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben einiges erreicht. Natürlich können wir noch viel mehr tun und wir haben auch Ambitionen und Pläne dafür. Aber dass die Dinge länger dauern als gedacht, kann durchaus sein. Nicht wahr? Es wird also eine dynamische Diskussion und einen dynamischen Dialog geben, den wir ständig führen.
Wir möchten Sie gerne herausfordern, fragen, wie Sie wirklich denken, Politiker in die Debatte einbeziehen und auf diese Weise vielleicht Erkenntnisse und Wissen schaffen, die dazu führen, dass die Ölindustrie mit strengeren Klimaanforderungen konfrontiert wird und dass sie selbst vielleicht, hoffentlich, einige Dinge neu überdenkt.
Anne-Karin Sæther von der norwegischen Klimastiftung. Mit sie meint Anne-Karin Sæther Vertreter der Öl- und Gasindustrie, die zu öffentlichen Gesprächen eingeladen werden. Außerdem veröffentlicht die Klimastiftung Forschungsergebnisse und stößt auch selbst neue Forschungen an.
Es ist unsere Aufgabe, Fakten auf den Tisch zu legen und zu einer differenzierten Debatte beizutragen. Kürzlich hatten wir eine Untersuchung publiziert, die zeigte, dass mehr Gas aus Norwegen nach Europa dazu beitragen kann, die Energiewende zu bremsen. Denn es bremst Investitionen in erneuerbare Energie.
Diese Veröffentlichung fasst die Forschungsergebnisse von Ökonomen der Universität Oslo zusammen. Sie besagt, dass der Export von norwegischem Gas zunächst zu einer Reduktion von Emissionen führe, weil Gas die Kohle ersetzt. Aber langfristig verlängere es das fossile Zeitalter, weil es Investitionen in erneuerbare Energie verhindere. Das nennen die Forscher die Gasfalle.
Es gibt natürlich auch Leute bei Equinor, die sich um das Klima sorgen. Aber sie sind fest davon überzeugt, dass sie selbst auf der guten Seite stehen und etwas Gutes tun, auch wenn wir vielleicht nicht immer ganz ihrer Meinung sind. Demnächst stellen wir einen neuen Bericht über Equinor vor, in dem wir untersuchen, wie groß der erneuerbare Anteil ihrer Produktion tatsächlich ist. Als wir das letzte Mal nachgesehen haben, waren es 0,4%. Das ist fast nichts. Aber in der Werbung spielt erneuerbare Energie bei Equinor eine ganz große Rolle. Equinor tut wenig, um die Energiewende in Norwegen voranzutreiben. Die Ölindustrie tut sehr wenig für eine echte Wende.
Ich muss gerade mal überprüfen, wie groß er jetzt ist. Alle Norweger können sehen, wie groß der Fonds ist. Zu jeder Zeit. Es gibt einen Online-Tracker. Das ist unser gemeinsames Vermögen als Norweger.
Bård Lahn vom Zentrum für Technologie, Innovation und Kultur. Lahn ist Soziologe und forscht zu Klimapolitik, Ölpolitik und Ressourcenverwaltung in Norwegen. Wir treffen ihn in seinem Büro im 14. Stock mit weiter Sicht über Oslo und Umgebung. Er ist Experte für den norwegischen Ölfonds, der den offiziellen Titel trägt Staatlicher Pensionsfonds Ausland, weil er nur im Ausland investiert.
Jetzt sind es 20. Wie viel wird es sein? Nein, ich kann es nicht einmal lesen. Mal sehen, ob ich es in Dollar bekomme. Das ist eine wahnsinnig große Summe.
Also der ist ein wichtiges Beløb.
Lahn hat sein Handy aus der Tasche genommen und die Website des Ölfonds geöffnet. Dort ist zu lesen, der Wert des Ölfonds. Darunter ein Online-Tracker mit 14 Ziffern. Es sind über 20 Billionen norwegische Kronen, etwa 1,8 Billionen Euro. Die letzten 9 Ziffern verändern sich ständig. Abermillionen wechseln im Millisekundentakt.
Das ist eben die Marktentwicklung. Es ist nicht so, dass wir Öl fördern und damit Geld in die Fonds pumpen. Es liegt nur daran, dass sich der Wert der Aktien in den Fonds verändert. Ich finde es lustig, das zu zeigen. Das ist die Beziehung, die viele Norweger zu den Fonds haben. Es ist eine etwas abstrakte Größe.
Unter dem Online-Tracker steht, für dich und die zukünftigen Generationen. Bård Lahn zeigt auf der Website des Ölfonds ein Balkendiagramm zur Geschichte der Zahlen. 28 Balken für 28 Jahre. Der untere Bereich der Balken ist schwarz. Er zeigt, was der Staat an direkten Fossilsteuern von den Unternehmen einnimmt. Das sind jedes Jahr 78% von deren Gewinn. Darüber in Blau der Wert der globalen Investments des Fonds. Die Gesamtkurve von Schwarz-Blau verläuft relativ gleichmäßig nach oben, wobei der Anteil von Blau im Lauf der Jahre deutlich zunimmt. Ab 2020 steigen die Gesamtwerte in nur 5 Jahren von 1 Billion Euro auf gut 2 Billionen Euro im Jahr 2025. 2025 beträgt der Gesamtwert aus den Steuererträgen der Ölunternehmen etwa 500 Milliarden Euro. Aber über 3-mal so viel kommen aus den Finanzgeschäften.
Die Idee ist, und das ist kein verbindliches Gesetz, sondern nur eine Vorgabe, auf die sich alle politischen Parteien im Parlament geeinigt haben, dass man nie mehr als 4% des Fonds pro Jahr verwenden darf. Und jetzt wurde das auf 3% gesenkt. Man geht davon aus, dass, wenn der Fonds im Durchschnitt eine Rendite von mindestens 3% erzielt und man nie mehr als das entnimmt, der Fonds niemals aufgebraucht wird. Er ist dann einfach immer da.
Og så bruker du kun avkastningen, ikke sant?
Heute
machen die Einnahmen aus Öl und Gas einen ziemlich großen Teil der Gelder aus, die für den Wohlfahrtsstaat ausgegeben werden. Etwa jede vierte Krone im norwegischen Staatshaushalt stammt aus dem Ölfonds. Das nennen die Leute das Ölgeld. Aber es handelt sich größtenteils um Erträge aus Investitionen, die man eher als Geldgeld oder Finanzgeld bezeichnen kann, auch wenn sie ursprünglich aus Öl und Gas stammen. Wir sind also eigentlich eher ein Ölfondsland oder ein Geldfondsland als ein Land fossiler Energien.
Der Gedanke hat Brisanz, denn heute verwaltet das Norges Bank Investment Management im Ölfonds 1,5% aller Anlagewerte, die es in der Weltwirtschaft gibt. Und es steht die Frage im Raum, ob Norwegen mit den gigantischen ausländischen Einnahmen nicht ganz auf das inländische Öl- und Gasgeschäft verzichten könnte. Mit dieser Frage beschäftigt sich Säters Klimastiftung 2024 in einem Report mit dem Titel Öl- und Gasförderung – Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Wohlstand Norwegens, mit dem Ergebnis, Norwegen könnte zumindest auf eine weitere Exploration verzichten.
Dann haben wir diese Regelung, dass sie nicht in Kohle investieren dürfen. Aber sie dürfen in Energieunternehmen investieren, die einen bestimmten Prozentsatz an Kohle haben. Das bedeutet also, dass der Ölfonds der größte Investor in neue Kohlevorhaben in Europa und einer der größten Investoren in neue Kohleprojekte in ganz Afrika ist.
Das ist Julie Forchhammer, Mitbegründerin der norwegischen NGO Klimakultur. Wir treffen sie in Oslo, wo sie gerade eine Veranstaltung organisiert. Titel Petroganda Festival – ein ehrlicher Abend über Öl. Es geht darum, wie sich die Petroindustrie in Norwegen durch ihr Sponsoring von Kultur, Bildung und Sport ein positives Image verschafft. Aber wir sprechen mit Julie Forchhammer vor allem über den Ölfonds. Vom sogenannten Kohlekriterium haben wir schon gehört. Es schließt Unternehmen aus, die mehr als 30% ihrer Energieproduktion aus Kohle gewinnen oder die mehr als 20 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr fördern. Aber der Ölfonds hat über 8000 Unternehmen, in die er weltweit investiert. Auf der Website von Norges Bank Investment Management kann sich jeder einen Eindruck verschaffen.
Wie wir auch gesehen haben, gehört der Ölfonds zu den größten Miteigentümern von Unternehmen wie ExxonMobil, Chevron, BP, Shell und so weiter. Der Ölfonds ist also einer der größten Investoren weltweit in der globalen fossilen Industrie. Aber damit der Ölfonds irgendwie grün und ethisch und demokratisch und gut erscheint, haben sie einen Ethikrat, der aus 5 Personen besteht, die ihn bei ethischen Entscheidungen beraten soll. Der Rechtsexperte im Ethikrat ist der Vizepräsident von Equinor für Rechtsangelegenheiten. Equinor ist also dabei und soll den Ölfonds bei seinen ethischen Energieinvestitionen beraten. Und wenn wir wissen, dass Equinor mit Shell und BP und ExxonMobil und den anderen in vielen Projekten weltweit zusammenarbeitet, habe ich dann überhaupt Vertrauen, dass diese Person den Ölfonds beraten wird, sich aus fossilen Investitionen zurückzuziehen? Nein, das glaube ich nicht.
Es sieht wirklich nicht danach aus. Die Anteile des staatlichen Pensionsfonds Ausland an Investitionen in erneuerbare Energien betragen gerade einmal 0,6%. Dabei könnte der Klimavorreiter Norwegen mit entschiedenen Investitionen in diesem Bereich ganz andere Signale senden. Wir sind im Storting, dem norwegischen Parlament in Oslo. Im September 2025 waren Wahlen. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei bildet seither eine Minderheitsregierung und ist auf 3 kleinere Parteien als Mehrheitsbeschaffer angewiesen. Die Grünen, die einen sozialverträglichen Ausstieg wollen, die linken Sozialisten, die ein gerechtes und grünes Norwegen wollen, und die marxistische Partei Rødt, also die Roten, die neue Öl- und Gasfelder ablehnen und die Klimafrage mit dem Naturschutz verknüpfen wollen. Wir sprechen mit Sophie Marhøg, der stellvertretenden Vorsitzenden der Roten und seit 2021 im Umweltausschuss.
Rødt und mehrere andere Parteien sind der Meinung, dass wir beginnen müssen, unsere Ressourcen, Infrastruktur, Investitionen, aber auch Arbeitskräfte für andere Branchen und nicht nur für Öl und Gas einzusetzen. Niemand in Norwegen, nicht einmal die Umweltpartei, will die norwegische Öl- und Gasförderung über Nacht einstellen. Da sind wir uns einig. Seit der Eskalation des Krieges in der Ukraine verstehen wir auch, wie wichtig norwegisches Gas ist. Aber wir brauchen auch einen Plan, wie wir mit der Umstellung beginnen.
Als wir Sophie Mahøg im Storting in Oslo trafen, war sie jedoch skeptisch, ob die kleinen Parteien etwas in Richtung Ausstieg bewegen können. Denn es gäbe nach wie vor eine große Mehrheit pro Öl und Gas im Parlament. Aber etwas später, bei den Verhandlungen über das Staatsbudget 2026, zeigte sich, dass sie doch etwas bewirken können. Die Grünen haben eine sogenannte Umstellungskommission durchgesetzt. Diese soll in Anlehnung an die Deutsche Kohlekommission Szenarien für den Ausstieg aus dem Ölzeitalter ausarbeiten. In der Deichmann-Bibliothek, einem der großen neuen Kulturbauten am Hafen zwischen Hauptbahnhof und Oper, hat sich die Initiative Volk mut Fossilmagda, also Volk gegen die Fossilmacht, für ein paar Stunden einen Seminarraum gemietet. Heute findet eine Schulung in zivilem Ungehorsam statt. Neueinsteiger werden auf eine gewaltfreie Aktion am Wochenende vorbereitet. Die Gruppe will kurzfristig eine Kreuzung des Karl-Johann-Boulevards blockieren. Es ist Teil einer Kampagne für die Demokratisierung des Ölfonds.
Ich bin Anne, ich bin 27 Jahre alt, ursprünglich aus Deutschland, aber vor 4 Jahren für meinen Master nach Norwegen, also nach Trondheim, gezogen. Und habe sehr früh angefangen auch mit Aktivismus, weil ich realisiert habe, irgendwas ist in Norwegen komisch. So eine Klimademokratie, die aber gleichzeitig nach sehr viel Öl sucht.
Die Initiative Volk mut Fossilmagda gibt es seit 2024. Sie entstand aus der Vorgängerkampagne Stop Olje Letinga, also stoppt die Ölsuche. Mit Stop Olje Letinga protestierte Anne im Jahr 2022 gegen neue Lizenzrunden, mit denen die Suche nach Öl und Gas in die Barentssee und in die arktischen Gebiete immer weiter ausgedehnt werden soll. Klänge und andere Aktivisten bewarfen eine Figurengruppe aus Granit im Osloer Frogner Park und das Klimaministerium mit orangener Farbe. Volk mut Fossilmagda hat eine andere Strategie, weniger konfrontativ und mehr auf gesellschaftlichen Dialog ausgerichtet. Aber das Stören gehört nach wie vor zum Konzept. So etwa die von Equinor gesponserte Skiweltmeisterschaft in Trondheim oder das von Equinor finanzierte Kulturfestival in Bergen.
Wir befinden uns ja in einem ganz speziellen Kontext hier in Norwegen, weil in Norwegen die Ölindustrie ist sehr erfolgreich gewesen, die Diskussion ums Klima zu trennen von der Diskussion um Ölpolitik oder Energiepolitik. Und deswegen ist schon ein spezieller Kontext, in dem wir uns befinden, weil halt sobald es halt irgendwie die Diskussion ums Öl und so geht, die Leute sehr schnell auch dann emotional werden, weil eine Identität irgendwie damit verbunden ist und ja, aber wir brauchen doch das Öl, sind doch nachhaltige Ölproduzenten und so.
Die Aktionen im Frogner Park und am Klimaministerium führten zu Verurteilungen wegen Sachbeschädigung. Im November 2025 befand letztinstanzlich der oberste Gerichtshof in Oslo, Anne Klenge bekommt eine Gefängnisstrafe von 50 Tagen, ihr Begleiter 45 Tage, kein Einspruch möglich. Andere erhielten Bewährungsstrafen von 30 und 35 Tagen. Und sie müssen Schadensersatz in Höhe von 1,2 Millionen norwegischen Kronen bezahlen. Also etwas mehr als 100.000 Euro.
Aber es gibt auch immer mehr Leute, die auch sehen, dass es so nicht weitergehen kann und dass irgendwas hier falsch ist. Aber unser Protest ist natürlich auch störend oder er stört die Öffentlichkeit, was unabhängig jetzt vom Landeskontext immer auch auf Gegenwind stößt. Aber generell haben wir schon gemerkt, dass es eben auch einfach eine Konversation eröffnet, die davor nicht stattgefunden hat, was für uns halt extrem wichtig ist. Aber natürlich, man bekommt schon mehr Gegenwind als Aufwind, so in der Hinsicht.
In Norwegen laufen aber auch Verfahren, die mehr Erfolg versprechen. Besonders die sogenannten Klimaklagen von Greenpeace Nordic und der Naturschutzorganisation Natur und Jugend. Es begann 2020, als der oberste Gerichtshof urteilte, dass der norwegische Staat bei der Genehmigung neuer Öl- und Gasvorhaben die globalen Klimaauswirkungen darlegen muss. 2025 stellte dann ein Berufungsgericht aufgrund einer weiteren Klage fest, dass dies beim Genehmigungsverfahren für Yggdrasil und zwei anderen Projekten nicht erfolgt sei. In der Urteilsbegründung fasst das Gericht zusammen:
Die Emissionen von Breidablikk, Tyrving und Yggdrasil werden unter anderem bis zum Jahr 2100 zu etwa 109.100 hitzebedingten Todesfällen führen. Setzen etwa 2,8 Millionen Kinder, die zwischen 2010 und 2020 geboren wurden, einer zusätzlichen Hitzewelle aus und verringern die Ausdehnung der Gletscher weltweit um 6,6 Milliarden Kubikmeter. Selbst Emissionen in den Jahren 2025 und 2026 werden große Verluste an Menschenleben verursachen und zu quantifizierbaren Klimaschäden führen.
Ein Projektstopp, den die Kläger forderten, wurde nicht erlassen. Aber das Energieministerium muss im Nachgang seine Nachweispflicht für Yggdrasil und die anderen erfüllen und deren globale Klimaauswirkungen darlegen. Das Urteil könnte Folgen für die Zukunft haben, denn Projekte dieser Größenordnung müssen im Storting beschlossen werden. Wenn die globalen Klimaauswirkungen so drastisch sichtbar werden, so hoffen die Kläger, gibt es längerfristig einen Stimmungswandel in Norwegen. Die Einrichtung der Umstellungskommission könnte ein Zeichen sein. Vielleicht auch die geplante Neuausrichtung des Ethikrates für den staatlichen Pensionsfonds Ausland. Und im Ölmuseum in Stavanger wird die Abteilung zum Thema Klima ausgebaut.
Wenn man taktisch denkt, muss man die fossile Industrie mit ins Boot holen. Und auch anerkennen, dass man Kohle, Öl und Gas als Motoren der gesellschaftlichen Entwicklung gebraucht hat. Das war notwendig und man wusste es nicht besser. Aber wir müssen festhalten, dass dies eine sehr ambivalente Entwicklung war. Heute stehen wir dadurch mehr oder minder vor einem existenziellen Problem der ganzen Menschheit. Wir können nicht so weitermachen.
Für mich hänge ich die zwei Dinge begreife.
Sie hörten Norwegen und die Energiewende. Feature von Jane Zwersteth und Martin Zähringer. Es sprachen Lili Jannik, Uwe Zerver, Sebastian Reiß, Sarah Grunert, Gergana Muscala, Thorsten Flassig und Thomas Nicolai. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2026.